Sithanda ukuba sinibingelele nonke bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu.
Brethren, we'd like to greet all of you in the name of our Lord Jesus Christ.
Siyabonga uNkulunkulu sigcinile endzukwini ngezedlule wakwenza kwa kuhle kuyini basikwazi ukuhlangana namhlanje.
And we thank the Lord who's kept us in these past days and who has seen it fit for us to come together again.
Usubulibandayo phandle amakhaza kodwa siyambonga
Es ist kalt draußen, aber wir danken Gott, dass wir uns versammeln können, dass er uns durch sein Wort wieder erwärmen kann. Wo ihr auch diesen Gottesdienst mitverfolgt, beten wir, dass es eine gesegnete Zeit ist, wo ihr Gott begegnet. Viele Mitarbeiter sind rausgegangen, bei den Außenstationen zu predigen. Wollen wir auch an sie im Gebet denken, dass Gott mit ihnen ist, da wo sie sind. Dass Gott sie auch gebrauchen kann und durch sie wirken kann.
Shall we pray?
Wollen wir beten? Unser himmlischer Vater, Herr Jesus, wir beugen uns heute Morgen vor dir. Wir danken dir, unser Vater, dass du uns in der vergangenen Nacht bewahrt hast, in den letzten Tagen, dass du uns jetzt diesen Tag schenkst. Wir sind hier zusammengekommen, aber wenn wir ohne dich hier zusammenkommen, ist es umsonst. Darum bitten wir dich, komm herab und rede du zu unseren Herzen. Denn wir wollen nicht nur Menschenworte hören. Wir wollen dich persönlich hören, wie du zu uns redest. Bitte salbe dein Wort, rede und korrigiere uns dadurch. Wir bitten es alles im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Wenn ich hier vorne stehe, ist es eine große Verantwortung. Wenn man daran denkt, dass Gottes Diener da vorne steht. Das ist die Kanzel von Erlo Stegen. So ist es nicht leichtes, wenn man da vorne steht. Manchmal sagen wir so einfach, Gott sei mit dir. Ja, das sind ermutigende Worte. Und tröstende Worte. Doch ist es immer noch nicht leicht, hier vorne zu stehen. Das ist mein Gebet und mein Wunsch, dass Gott mir hilft, ich weiß, ich werde nie die Stelle von Pfarrer Stegen einnehmen können, ist mein Gebet, dass Gott mir hilft. Ein Schriftwort beschäftigt mich schon einige Zeit. Ist eine tiefe Angelegenheit. Tagelang könnte man darüber reden, monatelang. Ich möchte ein paar Punkte darüber erwähnen. Vierter Mose 16, Vers 13. Ist es nicht genug, dass du uns aus dem Lande geführt hast, darin Milch und Honig fließt, und uns tötest in der Wüste? Musst du auch noch über uns herrschen? Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt, und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben. Willst du den Leuten auch die Augen ausreißen? Wir kommen mit, wir kommen nicht. Vers 21. Scheidet euch von dieser Gemeinde, damit ich sie im Nu vertilge. Sie fielen aber auf ihr Angesicht und sprachen: Ach Gott, der du bist, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch. Wenn ein einziger Mann gesündigt hat, willst du darum gegen die ganze Gemeinde wüten? Vers 28. Und Moses sprach: Daran sollt ihr merken, dass mich der Herr gesandt hat, alle diese Werke zu tun, und dass ich sie nicht tue aus meinem eigenen Herzen. Wenn ihr Zeit zu Hause habt, wäre es gut, wenn ihr das ganze Kapitel liest, ab Vers 1. Wie schon gesagt, dieses Wort beschäftigt mich schon eine ganze Zeit lang. Wie ich das gelesen habe ich gesehen, in welcher Situation Mose sich da befunden hat. und weshalb ich auch darüber reden möchte. Der Grund dafür ist etwas, was ich letzten Sonntag erlebt habe. Ich habe gemerkt, dass die Gemeinde eine schwierige Situation erlebt, wenn Gott uns nicht hilft. Wenn die Gemeinde wächst, ist es ein gutes Zeichen. Dann hat man Hoffnung, dass diese Gemeinde weiter bestehen wird in der Zukunft. Aber die Gefahr ist nun dies, wenn die Gemeinde Gottes wächst, schleichen sich Leute hinein und die haben giftige Wurzeln und sie sagen, sie sind in das Werk Gottes berufen, aber sie sind eigentlich noch nicht bereit dafür. Die Gemeinde wird von Gift angegriffen von Leuten, die diese Gemeinde beeinflussen. Sie werden Teil der Gemeinde. Sie haben sogar auch eine hohe Stellung in der Gemeinde, aber sie sind nicht bereit, sich der Leitung der Gemeinde unterzuordnen. Wenn Sie bei der Arbeit einsteigen, sind die Straßen schon gebaut, der Grund ist vorbereitet, alle harte Arbeit ist schon getan worden, jetzt kommen Sie in die Arbeit hinein. Sie sind nicht bereit, sich denen unterzuordnen, die vorangegangen sind, die die ganze schwere Arbeit vorher getan haben. Ja, vielleicht kannst du predigen, bist ein Evangelist, du kannst Dinge tun in der Gemeinde, aber jetzt fängst du an, auf die herabzuschauen, herunterzuschauen, die Gott in die Leitung gegeben hat. Vielleicht kannst du besser Englisch als sie sprechen oder vielleicht kannst du gewisse Dinge besser und jetzt schaust du auf sie herab. Hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, finden wir Leute, die gegen die Leitung rebellieren, die Gott eingesetzt hatte. Korah und seine Gruppe Sie haben gegen Mose rebelliert, gegen das, was Mose alles gemacht hat. Und das erleben wir gerade in dieser Zeit. Der Weg ist vorbereitet, die Richtung ist gegeben. Jetzt wollen aber diese Leute eigene Wege schlagen. Die Leute sind gegen Mose aufgestanden, haben gegen ihn rebelliert, haben auf die schlimmste Art und Weise mit Mose geredet und gesagt, du hast uns also ein Land geholt, wo Milch und Honig fließt und du gibst uns jetzt nicht, was du uns versprochen hast. Wir müssen jetzt hier in der Wüste umkommen. Diese Leute haben nicht ihre Leiter gewählt. Sie haben nicht ausgewählt, der soll uns führen. Gott selbst hat Mose ausgesucht. Gott hat gesagt, ich werde meine Worte Mose geben und Mose wird es dem Volk weitergeben. Und jetzt reden die Leute so mit ihrer Leitung. Die Leute wurden groß jetzt in ihren eigenen Augen. Sie haben gedacht, wir können jetzt selbst Beschlüsse fassen. Wir können jetzt leiten. Wir können sagen, was getan werden muss. Dieser Mose, wer ist er denn überhaupt? Sie haben ihn abgeschrieben, obwohl er noch unter ihnen war und gelebt hat. Wie schaut es aus in unseren Gemeinden heute aus? Sieht es nicht genauso aus, wie was wir jetzt hier lesen? Du denkst, wir wollen jetzt den Bischof absetzen, der ist schon zu alt, er ist zu altmodisch, wir kennen die ganze neue Technik, wir wissen viel besser, wie man es heutzutage macht, er ist zu altmodisch. Aber diese Person hat Gott ausgesucht. Gott hat diese Person sozusagen ordiniert dazu, um das Fundament zu legen. Heute wird diese Person wieder degradiert, aber in den Augen Gottes hat diese Person noch keinen Wert verloren. Wie schon gesagt, was mich dazu gebracht hat, darüber zu reden, ist das, was ich am letzten Sonntag erlebt habe. das, was ich da erlebt habe. Ich weiß nicht, ob es ein moderner Trend ist. Vielleicht nennt man das heutzutage Fortschritt, wo Leute eine ältere Person nicht mehr respektieren. Ja. Sie werden zu der alten Person sagen, ja, sitz einfach mal da drüben, wir machen jetzt mal weiter. Diese Person ist ein Bischof, nicht nur von einer Gemeinde, sondern von vielen Gemeinden. Jetzt sagen sie, du bist jetzt so alt, sitzt du mal da drüben, wir machen jetzt mal weiter. Wir halten jetzt den Gottesdienst. Wenn wir jemanden brauchen, das zu segnen, kannst du das machen? Kannst du dir vorstellen, wenn man jemandem so Anweisungen gibt? Das wäre genauso, wenn ich Pfarrer Erlus Degen sagen würde, was er alles zu tun hat. Und dieser alte Bischof ist dann aufgestanden, hat gesagt, meine Kinder, so haben wir das nie gemacht. Meine Kinder, wenn ihr euch wünscht, dass Gott unter euch wirkt, müsst ihr die fragen, die diesen Weg vorangegangen sind. So hat es uns Gott nämlich nicht gelehrt. Dann haben sie es zur Seite geschoben. Sie haben gesagt, weißt du, du alter Mann, wir wissen, was wir tun. Mach dir keine Sorgen darum. Beruhig dich doch einfach mal. Dann sagte er, ich sag euch, so haben wir es nie gemacht. Auch wie ihr euch jetzt anzieht, das hat Gott uns nicht so gelehrt. Dann haben sie nur gelacht. Dann haben sie nur darüber gelacht, was der alte Mann gesagt hat. Hat gesagt, wir haben den Heiligen Geist gefragt, zu kommen und unter uns zu sein. Der Heilige Geist musste unter uns sein. Dann konnte er wirken. Wir haben es nicht einfach so gemacht, wie ihr macht, mit eurer Musik und allem. So haben wir es nicht gemacht. Aber die jungen Leute haben das nur alles abgetan, haben darüber gelacht. Die Person, die durch den Bischof ordiniert worden war, das ist genau die Person, die gegen den Bischof geht, vor der ganzen Gemeinde. So gesagt, sein geistliches Kind. Und dieses Kind denkt nun, dass dieses Kind mehr weiß als der alte Bischof. Genauso wie was Korah gemacht hat. Er hat Leute zusammengerufen und hat gesagt, Männer, Mose hatte seine Zeit ist vorüber. Wir müssen jetzt wissen, wer der Chef ist. Dass wir jetzt die Leitung selbst in die Hand nehmen, damit es weiter vorangeht. Ja, du sagst vielleicht, wir waren nicht da damals zu Zeiten Korahs. Damit haben wir nichts zu tun. Aber sag mir, die Leute, die Gott als Leitung eingesetzt hat, werden sie in deinem Herzen noch respektiert? Ich bin jetzt nicht hier, um euch zu bitteln und betteln, zeigt ihnen Respekt. Nein. Wenn du sie nicht respektieren möchtest, das ist deine Sache. Aber lass mich dich fragen, diese Position, die Gott ihnen gegeben hat, die Führungsposition, die Gott ihnen gegeben hat. Haben sie auch in deinem Leben diese Führungsposition übernommen? Zum Beispiel die Schülersprecher in der Schule, sie haben diese verantwortungsvolle Position bekommen. Respektierst du sie dafür? Respektierst du die Autorität, die sie über dich haben? Oder lachst du sie aus? Verachtest du sie? Verspottest du sie? Und sagst, es wäre besser, wenn jemand anders Schülersprecher geworden wäre? Sag mir, wenn du dich so benimmst, wird dadurch der Name Gottes verherrlicht und gepriesen? Oder der Lehrer, der dein Lehrer ist im Klassenzimmer, ist so wie ein Elternersatz für dich. Wie respektierst du diesen Lehrer? Aber du denkst, deren Aussprache ist nicht so gut. Jetzt verachtest du diesen Lehrer aus diesem Grunde. Oder auf der Arbeit, dein Vorgesetzter bei der Arbeit. Respektierst du diese Person, so wie du es tun solltest? Du sagst vielleicht, diese Person kann ich gar nicht mal richtig ordentlich Englisch sprechen. Wenn er mit uns reden möchte, braucht er einen Übersetzer. Aber diese Person hat Gott diese Position gegeben. Respektierst du diese Person und ehrst du sie so? Wird Gott dadurch verehrlicht, so wie du diese Person behandelst? Ich rede hier über irdische Positionen, aber wie viel mehr die, die Gott ordiniert hat, die Gott gesalbt hat, denen Gott eine Position in der Gemeinde gegeben hat, Dies sollten wir doch wirklich respektieren können. Sind wir bereit, uns zu beugen, wenn sie uns Anweisungen geben? Oder denkst du, ja, das war vielleicht damals so, aber das ist nicht mehr zeitgemäß? Gott hatte Mose dazu bestimmt, sie aus dem Land der Gebundenheit herauszuholen, in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das haben sie begriffen, dass dafür Mose bestimmt war, von Gott das zu tun. Aber wo sie nun geblendet waren, sie haben nie gefragt, wie lange es eigentlich dauern würde, bis man da hinkommt. Mose ist nie von der Berufung Gottes abgewichen. Mose wollte das erfüllen, wozu Gott ihm die Auftrag gegeben hatte. Aber das Problem war, diese Leute um Korah, die wollten nun den ganzen Prozess etwas beschleunigen. Sie kannten nicht den Zeitplan Gottes. Wie oft haben Leute nicht einen Unfall, sozusagen, es läuft verkehrt im Leben? Warum? Sie sind nicht bereit zu warten. Jemand sagt, wollen wir warten, geduldig sein, wollen wir beten? Sie sind nicht bereit dafür. Es gibt Leute, die das machen. Sie gehen zum Seelsorger, kommen mit einer Frage, einer Bitte, aber sie haben schon für sich die Antwort. Sie wissen schon, wenn du mir so antwortest, werde ich so zurückantworten. Aber wenn du das machst, dann hörst du nicht, bist du nicht bereit, auf die Führung des Heiligen Geistes zu achten. Dann hältst du euch deinen Seelsorger zum Narren. Wenn sie dir sagen, warte auf Gott, dann gehen sie einfach voran. Und dann plötzlich gibt es ein Problem. Und dann kommen sie plötzlich zurückgelaufen und fragen, was kann ich tun? Gott hat zu Mose gesagt, Mose, weiche von diesen Leuten, trenne dich von diesen Leuten, damit ich sie mit ihnen fertig werden kann, damit ich sie richten kann. Es gibt Leute im Dienst Gottes, die gepredigt haben. Leute haben sich bekehrt unter ihrem Predigen. Das war wegen dem Segen, den Gott über die Leitung dieses Dienstes gegeben hatte. Du verstehst vielleicht nicht richtig, was ich sagen möchte. Lass mich mal erklären. Mose hat nicht alles erreicht aus eigener Kraft, weil er so klug wäre oder so gut. Er konnte das nur erreichen wegen dem Segen Gottes und der Kraft Gottes, die durch ihn wirken konnte. Es gibt junge Männer und Frauen, Väter, Mütter, die gepredigt haben, Gottes Arbeit getan haben. Gott hat sie gesegnet, Gott hat sie gebraucht, aber nicht aus eigener Kraft, weil sie so gut wären, aber deswegen, weil sie Gott auch die Gemeindeleitung gesegnet hat, unter der sie da arbeiten. Man sieht, jemand singt im Chor und die Leute wischen Tränen ab. Sie sind bewegt durch die Musik, durch das Singen. Nicht, weil diese Person so eine wunderbare Stimme hätte. Nein, es ist wegen dem Segen Gottes. Gott wirkt. Auch wegen dem Segen Gottes bei der Gemeindeleitung. Und sie sind bereit, sich dieser Gemeindeleitung zu dienen und sich unter diese Gemeindeleitung zu beugen. Diese Leute konnten Wunder tun. Gott segnet sie. Gott wirkt in wunderbarer Weise, wegen der Gemeindeleitung. Und Gott hat die Gemeindeleitung gesegnet. Nun denken jetzt einige, wir können es auch aus eigener Kraft machen und alleine. Aber Gott sagt, lass mir meine Hand von dieser Person wegnehmen. Dann wird sich zeigen, wie diese Person eigentlich ist. Manchmal können wir sagen, es ist nur Gnade, Barmherzigkeit, wenn Gott seine Hand von dieser Person wegnimmt, dass diese Person zu Sinnen kommt und merkt, ohne Gott bin ich ja gar nichts. Heute gibt es Leute, die sagen, wisst ihr, ich kann jetzt mich selbstständig machen. Gott gebraucht mich, Menschen bekehren sich. Ich kann jetzt auf meinen eigenen Beinen stehen und meine eigene Richtung einschlagen. Sie vergessen aber eines. Die Leute sind nicht wegen ihnen in die Kirche gekommen. Es war, weil Gott gewirkt hat und gesegnet hat. Und Gott auch die Gemeindeleitung segnet und gebraucht. Und diese Leute wollen ihre eigene Gemeinde anfangen. Aber schließlich fällt ihre Gemeinde wieder zusammen, weil der Segen Gottes nicht darauf liegt. Denk nicht, dass du Gott nicht gebrauchen kann in einem fernen Lande. Wenn du nicht zu Hause, wo du herkommst, dich auch bereit warst, dich unter die Gemeindeleitung zu beugen, die Gott eingesetzt hatte. Wenn du nicht bereit bist, dich zu beugen, wenn Gott sagt, bring dein Leben in Ordnung, wie kannst du erwarten, dass andere Leute sich dann unter deine geistige Leitung beugen würden? Wenn jemand dir sagt, so muss man die Zügel halten, so muss man ein Pferd reiten, dann kannst du reiten. Aber du bist nicht bereit, das zu tun. Wie denkst du, dass andere Leute auf dich hören, wenn du mal irgendwo eine Verantwortung selbst übernimmst? Darum gibt es so viele Gemeinden heutzutage. Leute spalten sich ab, haben eine neue Gemeinde. Jetzt möchtest du ein Gottesmann genannt werden. Niemals, wenn du nicht bereit bist, dich jemals unter Gemeindeleitung zu beugen. Wir haben Probleme mit solchen Leuten, die so stur sind. Warum? Die Leute, die Gemeinden begründet haben, waren nicht bereit, zu Hause bei ihrer Gemeinde sich unter die Leitung zu beugen. Und so geht das immer weiter. Wisst ihr, was Leute manchmal machen? Es wird gepredigt. Und während der Predigt fängt einer plötzlich das Singen an. Und was soll das bedeuten? Die Person möchte praktisch sagen, komm, hör auf zu reden, wir haben genug gehört. Also fangen sie einfach während der Predigt an, ein Lied zu singen. Du hast Probleme mit der Lust. Dein Seelsorger sagt zu dir, wollen wir beten, dass Gott dich davon frei macht? Dann sagst du, weißt du, ich muss einfach heiraten, dann hört das Problem auf. Du fängst deine eigene Gemeinde an, aber du musst wissen, das Problem der Lust ist deswegen nicht gelöst. Manche Leute haben die Vorstellung, dass Ehe die Lösung für die Lust ist. Lass mich dir sagen, das ist nicht die Lösung. Du musst frei werden von dieser Sünde first. Erst dann kannst du heiraten. Die Person sagt, ich habe genug Geld, ich bin jetzt unabhängig, ich kann eine Familie gründen und versorgen. Und dann heiratest du, dann hast du deine eigene Gemeinde. Das Problem ist, Leute werden plötzlich schwanger überall her, man weiß nicht, wo das herkommt, in dieser Gemeinde, die du anfängst. Denk nicht, wenn du dich nicht unter die Leitung beugen kannst, dass du gehen kannst und deine eigene Gemeinde gründen kannst und dass Leute sich unter dir beugen und dass es dann gut gehen wird. wenn es verkehrt geht, wenn es nicht so gut, wie du es erwartest, dann geh zurück und find heraus, wo ist es verkehrt gelaufen. Vielleicht findest du heraus, es war da, wo du dich nicht beugen konntest. In einer Familie zum Beispiel, deine Frau kommt mit einem Vorschlag und du bist immer dagegen, weil es von deiner Frau kommt. Du bist nicht bereit, das anzunehmen. Aber dann geht es verkehrt, weil du immer gegen die Vorschläge deiner Frau gehst. Vielleicht denkst du, was bedeutet das, wenn er sagt, soll ich auf meine Frau hören, was ich sage, wenn sie mit etwas kommt, das Gott ihr gezeigt hat und sie teilt das mir mit. Weil es dir sagt, bist du nicht bereit, es anzunehmen. Und dann schlägst du irgendwann deinen Kopf gegen die Wand. Wie wird sie sich je unter dich beugen kann, wenn du so redest? Ich rede nicht über komische Vorschläge von Frauen, die nicht gottesfürchtend sind, die sagen, ja, es ist so kalt, gehen wir heute nicht zum Gottesdienst. Darüber rede ich nicht. Ich rede darüber, was Gott ihr gezeigt hat. Und sie teilt es mit dir. Und dann nimmst du es nicht an. Es geht verkehrt. Am nächsten Tag, wenn Gott deine Frau wieder was zeigt, wird sie es dir nicht mehr sagen. Du Frau, wie schaut es bei dir aus? Beugst du dich deinem Mann, wenn er sagt, meine Frau, ich denke nicht, das ist richtig so? Deine Kinder werden sich beobachten, werden es dann genauso machen. Ich sage nicht, dass du auf schandbare Sachen hören musst oder Vorschläge, die dein Mann dir gibt. Nein, darüber rede ich nicht. Ich rede über gottesfürchtige Männer, die den Willen Gottes erkennen und weitergeben. Die Leute bringen alles durcheinander. Sie sagen, die Bibel sagt, er ist mein König auf Erden, ich muss auf ihn hören. Nein, wenn dein Mann dich in die Hölle führt, dann brauchst du nicht auf ihn hören. Dann hör besser nicht auf ihn. Ein Mann darf nicht denken, dass er tun kann, was er möchte, dass er regieren kann, wie er möchte, dass er weltliche Dinge in die Welt bringt. und sagt, meine Frau muss jetzt auf mich hören, sie muss sich beugen, denn die Bibel sagt, bis der Tod euch scheidet. Unsere Gemeinde wird gesund sein, wird wachsen, wenn du in der Familie bereit bist, dich unter die Leitung in der Familie zu beugen, genauso in der Gemeinde. Gott wird durch uns wirken können, wenn wir bereit sind, uns unter der Leitung bereit sind zu beugen, die Gott eingesetzt hat. Oft ist, wenn man nicht mehr auf die Leitung hören möchte, das fängt meistens zu Hause an, wo man Entscheidungen in Frage stellt und fragt, was ist das Problem, wenn ich zum Beispiel so eine Kleidung anziehe? Eines Tages kommen sie vielleicht mit einer bestimmten Mode, wie sie die Haare schneiden. Du denkst, vielleicht war das ein. Ja, der Friseur hat einen Fehler gemacht. Ist es ein Problem, wenn ich es so lasse? Und es gibt diese. Die Hände, wo man von sich ein Bild machen kann, man kann das Bild bearbeiten. Und dann bringt man dieses Bild deinen Eltern und fragt, was denkst du, wenn ich so ausschaue? Dann sagt die Mutter, oh, das ist gar nicht so schlimm. Das Problem ist, der Pfarrer wird es nicht erlauben. Es ist nicht Gott, der all die Regeln macht. Es ist der Pfarrer, der diese Regeln macht. Er verdirbt es immer. Mutter, wir sind doch frei, das zu tun. Ist da was verkehrt damit? Dann fängt das Kind an der Mutter zu arbeiten, versucht, das Herz der Mutter zu erweichen. Eines Tages kommt es aus dem Badezimmer raus, die Haare sind dann alle hergerichtet. Vater, was wirst du sagen, wenn ich so rausgehen würde? Oder die Frau tut das. Das Kind kommt zur Mutter und die Mutter arbeitet jetzt am Mann. Wie wäre es, wenn wir so rausgehen in die Stadt? Langsam, aber sicher. graben sie das Fundament ab, das gelegt worden ist, und sagen, was ist verkehrt damit? Und ganz langsam aber sicher werden Dinge verändert. Und zu Hause wird der Pfarrer nicht mehr respektiert. Sie kommen in Gottesdienst und kauen Kaugummi und spielen mit ihrem Telefon rum, während im Gottesdienst. Kein Respekt mehr vorhanden. Die Leute, die Gott eingesetzt hat, haben sie noch die Position Gottes in unserem Herzen? So wie zu Hause geredet wird, haben diese Leute alle Autorität verloren. Vor den Kindern haben diese Leute keine Würde mehr, weil wir so über sie reden. Dieses Gift wirkt auch in deinen Kindern. Und das zeigt sich schließlich in ihrem Benehmen. Sie gehen zur Schule, der Lehrer sagt ja und sie sagen nein oder umgekehrt. Warum? Zu Hause hast du über diesen Lehrer gesprochen vor den Kindern. Gott sagt, trennt euch von diesen Leuten, weicht von diesen Leuten. Weicht von diesen Leuten, damit ich sie vertilgen kann. Gott sei uns gnädig, besonders wir, die wir das Evangelium verkündigen, dass wir weiter auf die Leitung achten, die Gott über uns gestellt hat. Wenn Gott sagt, das sollen unsere Leiter sein, wollen wir sie ehren und respektieren. Der Arbeit. Du hast einen Vorgesetzten. Ja, du hast auch Verantwortungen. Aber nimm jetzt nicht die Dinge in die eigene Hand. Du kannst ja, du bist vielleicht besser im Computer als dein Vorgesetzter, aber deswegen darfst du deinen Vorgesetzten nicht missachten. Stell dir vor, zum Beispiel, wir gehen zu Pfarrer Stegen und sagen ihm, Pfarrer Stegen, so sollte es gemacht werden, das musst du machen. Kannst du dir vorstellen? Pfarrer Stegen hat mir gesagt, gut, du kannst ein Mitarbeiter sein. Wie kann ich jetzt zu ihm kommen und ihm Vorschriften machen wollen? Gott hat Leitung eingesetzt. Gott hat schon jahrelang durch sie gewirkt. Dadurch ist Erweckung gekommen. Gott wirkt wunderbar. Jetzt komme ich und ich sage, dies und jenes muss gemacht werden. Manches muss anders gehen. Ist doch besser, wenn wir Hände halten im Gottesdienst und so weiter. Nein, Gott hat die Leute gebraucht und Gott wird diese Leute noch gebrauchen. Gott hat auch nicht zu Mose gesagt, so lange hast du die Verantwortung. Mose hat immer die Anleitung von Gott bekommen. Das war nicht irgendwie zeitlich beschränkt von Gott. Zumindest hat das Mose nicht gewusst. Diese Leute, Korah, Dothan und Abiram, sie haben Mose angeschaut und haben gesagt, du hast uns aus dem Land geholt, wo Milch und Honig fließt, um uns hier in der Wüste umkommen zu lassen. Und du machst dich zum König über uns. Du gibst uns nicht das, was uns zusteht. Denkt ihr, wenn sie so reden, dass Gott das wohlgefällig ist? Die Leute beschmieren nun Mose, als ob er ein Mörder ist. Sie haben vergessen, dass Leute auch in Ägypten gestorben sind. Und jetzt, weil es in der Wüste geschieht, haben sie plötzlich keinen Respekt mehr für Mose, weil sie ihm vorwerfen, machst du das jetzt mit uns alles hier? Wenn jemand stirbt, sterben sie nicht einfach so. Gott hat es zugelassen, auch vielleicht in dieser Zeit von Corona. Wenn jemand stirbt, Gott hat es zugelassen. Aber Leute beschuldigen jetzt, sagen, es ist die Regierung oder es ist der Präsident. Christen kommen zusammen, sie schwitzen. Und dann sterben Leute, dann sagen sie, es ist die Regierung. Aber was machen die Leute? Sie passen nicht aufeinander auf, sie ziehen nicht die Masken an und so weiter. Sowas hat Mose hier erlebt. Mose hat nicht das Leben von den Menschen genommen. Gott, das Leben der Menschen ist in der Hand Gottes. Sag mir, diese Leute, eine Leitungsperson, Leute, die Gott über dich gesetzt hat als Gemeindeleiter, achtest du sie noch oder denkst du, nein, jetzt kann ich auch die Verantwortung übernehmen?
Friends, as I listened to this, I sat there, and I don't want to exaggerate, in fear and trembling.
Freunde, wo ich jetzt hier zugehört habe, habe ich da gesessen. Ich will jetzt nicht übertreiben. Ich bin hier gesessen mit Angst und Zittern. Was war das Problem mit Korah und seiner Gruppe? Es war Stolz. Ich habe Angst vor dem Stolz. Stolz ist eine der listigsten Sünden, die es gibt. Kommt, ohne dass du es merkst. Bevor du es merkst, hat der Teufel dich schon stolz gemacht über was du tun kannst. Und dann fängst du an, Risiken einzugehen und sagst Dinge, die du nie hättest sagen sollen. Schaut nur an, wie das gegangen ist mit Korah und seiner Gruppe. Sie sind nicht aus Ägypten gekommen, um Mose zu kritisieren. Nein, sie sind mit Mose und dem Volk Israel aus Ägypten gezogen durch die Wüste mit allem, was sie da erlebt haben. Sie sind nicht zurückgeblieben. Sie haben auch beschlossen, wir gehen aus Ägypten raus. Haben auch beschlossen, das Risiko einzunehmen am Roten Meer, als der Pharao von hinten kam und das Rote Meer vor ihnen lag. Sie haben auch Schwierigkeiten erlebt in der Wüste. Haben auch die Herausforderungen erlebt, die Wüste so in sich hat. Dass es nicht genug Wasser gab für alle. Darum sind sie stolz geworden. Hört, was sie sagen in Vers 12. Vierte Mose 16, Vers 12. Und Mose schickte ihn und ließ Datan und Abiram rufen, die Söhne Eliabs. Sie aber sprachen, wir kommen nicht. Ist nicht genug, dass du uns aus dem Land geführt hast, darin Milch und Honig fließt und uns tötest in der Wüste? Musst du auch noch über uns herrschen? Vers 13 war das. Vers 14. Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt? Und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Willst du den Leuten auch die Augen ausreißen? Wir kommen nicht. In ihrem Stolz haben sie nicht gemerkt, was sie da gemacht haben. Da ergrimmte Mose sehr und sprach zu dem Herrn: Wende dich nicht zu ihrem Opfer. Ja, sie haben auch mit dem Volk Israel gelitten, als sie aus Ägypten gezogen sind. Aber sie waren kein Prinz Ägyptens, wo sie alles gelernt haben, was Ägypten so tut. Mose hat so viel von Gott gelernt, und dessen waren sich Korah und seine Leute überhaupt nicht bewusst. Sie hatten keine Ahnung. Mose hat damals den Ägypter nicht erschlagen, einfach ganz kurzfristig. Er hat sich vielleicht überlegt, Gott hat mich berufen, das Volk Israel zu befreien. Lass mich mal anfangen, diesen Ägypter umzubringen. Sie haben nicht die Lektion gelernt, die damals Mose gelernt hat. Sie waren nicht 30, 40 Jahre gedemütigt in der Wüste, als er auf die Schafe seines Schwiegervaters aufgepasst hatte. Ja, sie hatten ein bisschen Erfahrung. Und dieses bisschen Erfahrung, verbunden mit ihrem Stolz, hat ihnen praktisch dazu geführt, jetzt plötzlich selbst eine Führungsposition einnehmen zu wollen. Stolz ist etwas Schreckliches. Ja, ich kann Dinge tun. Ich bin sehr gut. Unser Bruder hat am Anfang über eine ältere Person gesprochen, die von Gott eingesetzt worden ist. Aber wisst ihr, alte Leute sind in ihrem hohen Alter manchmal nicht immer so mehr so schnell und so scharf wie im jungen Alter. Und dann kann es leicht vorkommen, dass wir als Jüngere denken, wir sind besser als die Alten. Du weißt aber gar nicht, dass sie doch geistliche Autorität haben. Gott sei uns gnädig. Was wir gelernt haben, ist was Gefährliches. Es ist eine wichtige Lektion für uns alle. Wollen wir die respektieren und ehren, die vorangegangen sind, die uns zur Erweckung geführt haben? Wollen wir sie ehren? Sie haben so viel Erfahrung, die wir nicht haben. Wir haben keine Ahnung. Sie haben von Fehlern gelernt, während sie Gott nachgefolgt sind. Sie haben gelernt, den Willen Gottes zu erkennen. Paulus redet zu den Philippern und sagt ihnen, ich bete darum, dass wir lernt, zu erkennen, was wichtig ist. Denn manchmal ist man in einer Situation, es gibt so viele Möglichkeiten, was man tun kann. Aber unter all diesen Entscheidungen gibt es nur eines, was wichtig ist. Und ein Gottesmensch, der durch die Mühle Gottes gegangen ist, er weiß viel besser als wir zu sehen, zu erkennen, was richtig und was verkehrt ist. Ich möchte nicht von dem wegnehmen, was wir alles gehört haben. Wollen wir nicht das vergessen, was wir heute Morgen gehört haben. Lest dieses Kapitel ruhig nochmal in dieser Woche. Nicht, dass wir schließlich auch uns in der Situation befinden wie diese Männer. Wollen wir beten. Unser Gott, du bist groß. Wenn wir über diese Situation in der Bibel jetzt nachlesen, über diese Gruppe von Menschen, dem Volk Israel, alles, was sie gebraucht haben, alle Herausforderungen, und wie der Teufel immer wieder die Umstände gebraucht hast, um einige zu verwirren, um sie zu sich in die Hölle zu ziehen. Bitte, unser Herr, sei uns gnädig, dass wir nicht verwirrt werden. Gott, wir danken für deine Gnade. Für deine Gnade, dass du uns Gottes Männer und Frauen geschenkt hast, die vorangegangen sind. Die noch immer uns vorangehen. Wollen wir diesen Segen nutzen, den du uns schenken möchtest? Nicht, dass wir Dinge auf uns selbst nehmen, was wir nicht tun sollten. Bitte sei weiter mit uns an diesem Tag. Und geh mit uns auch durch diese Woche. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen.